das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Hallo, guten Abend. Hier ist das Vorgebirgsstudio aus Bornheim-Merten. Für die nächsten anderthalb Stunden am Mikrofon für Sie Otto Ganser. Ein Thema wird uns beschäftigen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mit Franz Schumacher aus Walberberg, hier aus dem Vorgebirge, gesprochen. Und zwar über seine Kriegserlebnisse in den Jahren zwischen 1941 und 1945. Und wir haben uns dazu getroffen, das war im Winter, in einem Kellergewölbe hier in Bornheim-Merten, was damals vielen Nachbarn und ihm Schutz gegeben hat in den Bombennächten. Und er erzählt einiges darüber. Später kommt sein Sohn auch noch zu Wort in der allerletzten halben Stunde. Für die Musik ist heute zuständig Andrea Marx und Die ist so lieb startet die erste CD.
Ja, ich bin also hier geboren in dem Haus. In dem Keller hier haben wir im Krieg bei jedem Luftangriff gesessen. Der war abgesichert oben durch Ballenstroh. Hier rüber ist ja die Scheune. Hier unten drin waren nur fünf falsche Holzer, womit die Decke abgestützt worden. Und nicht nur wir hier, unsere Familie hat hier drin gesessen. Die ganze Nachbarschaft bis da rüber da auf den Berg. So manchmal 25 Leute. Das Haus ist ja so noch erhalten, wie es war, oder zum großen Teil. Allerdings Stallungen und sowas sind umgebaut, eine neue Waschküche. Aber im Großen und Ganzen, das Wohnhaus ist also noch so, wie es damals auch war, als ich hier gelebt habe. Hier ist ziemlich Wasser hier in dem Bereich. Das sieht man ja hier, sind ja zwei Sinkkästen oder zwei Sammelkästen, ich weiß es nicht. Jedenfalls da drüben, hinter dem Haus, war ein Bunker in der Klosterstraße, der 1944 gebaut worden ist. Mit zwei Eingängen, aber leider eben mit sehr viel Wasser darin jeden Tag. Zweimal, dreimal am Tag musste das Wasser da rausgeholt werden, in Eimerketten, alle Leute, die hier rum wohnten und den Bunker auch benutzt haben, mussten einen Anteil nehmen. Jeder musste da ein, zwei Leute abstellen. Ja, der Bunker ist gebaut worden anlässlich eines, kann man sagen, eines, oder der Anlass war der Bombenangriff auf Bonn. Von hier aus konnte man sehr schön sehen, wie die Stadt mitgenommen ist, wie alles brannte. Und jeden Tag waren ja hier dauernd die Flieger unterwegs. Wir haben zum Beispiel auch hier auf die Leute geschossen, die an dem Bunker gearbeitet haben.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Das war Ende 1944, Anfang 1945. Die hier beispielsweise im Nebenhaus, da waren also so eine ganze Serie Schüsse durch das Dach gegangen. An der anderen Seite, an der Wand raus, bis in den Hof, da lagen die geschossen, solche 2 cm geschossen.
Ja, erzählen Sie ruhig mal weiter, was hier so im Vorgebirge sich abgespielt hat.
Keller, das Ganze, das fing, dass der Krieg, so lange war, haben ja eigentlich zum ersten Mal gemerkt, 1941, da lag hier eine Quartierung im Dorf mit vielen, vielen Fahrzeugen. Und ein Aufklärer, ein englischer Aufklärer, der hat, oder einer von diesen Geschossen, die der abwarf zum Ausleuchten, ist unten an Schmitz-Hübsch in ein Transportorenhäuschen gefallen. Und dadurch ist ein Kurzschluss ausgelöst worden, das ganze Dorf war hell, alle Straßenlaternen gingen an. Ja, und dann haben die gesehen, aha, da liegt alles voll Militär. Und in der nächsten Nacht war dann der Angriff auf. In der Nacht auf Aschermittwoch 1941, da ist die Röschberger Burg unter anderem abgebrannt. Hier im Dorf sind 7 Leute tot geblieben. 4 Häuser hier oberhalb, wo wir jetzt hier sitzen. Da war also ein Volltreffer reingegangen in das Haus, war ein großes steinernes Haus und da sind 5 Leute dann tot geblieben. Der Schwiegersohn von den Leuten, der war auf Urlaub, ich glaube, aus Norwegen. Der ist auch hier mit seiner Frau und mit dem Kind dort geblieben. Und eine jede Menge Häuser sind ausgebrannt, beispielsweise unten beim Hartmann, das schöne Haus, damals eines der schönsten Häuser hier im Dorf. Die Bäckerei Lux, ich weiß nicht, wer da heute ist, da ist da, glaube ich, eine, was ist da drin? Unterhalb, wo die Ballsöhne, da war früher die Gaststätte Müller. Die Pizzeria ist heute da in dem Haus. Da sind auch zwei Kinder totgeblieben. Das waren also dann insgesamt 7, die totgeblieben sind. Ja, also war furchtbar. Die Jungs bei Jaworski, das konnte man bisher sehen, ne, das Feuer da. Wir haben zuerst gemeint, das Wäldchen, das brannt da drüben. Und dann die Viecher da, ne, die Stelle Richtung Märtenheide. Dieser ganze Flügel, der ist ja auch ausgebrannt. Und da waren die Viehställe drin. Da sind, glaube ich, über 30 Pferde verbrannt. Ne? Das war so fürchterliches Geschrei von den Tieren. Hier in der Straße hier vorne, wo wir hier auf die Straße stoßen, da war ein Loch. Da schwammen von den Fischen nicht die Schweine. Ne? Da war so eine Bombe da in die. Aber zu Anfang, da waren die also Bomben, da waren die Trichte 7-8 Meter tief. Und hier hinter das Haus, da waren 3 Bomben gefallen. Also man erinnert sich ja, wenn man so jetzt ins Gespräch kommt. Mein Vater, der war im Ersten Weltkrieg Soldat. Und der hörte schon am Heulen der Bomben, hörte der, ob die jetzt nachfielen oder ob die weiter weg waren. Und er sagt, jetzt kommt auch das Haus. Und das war alles, wenn sie alles rumgedreht hätte. Da waren 3 Bomben, das waren also Löcher, kann ich Ihnen sagen. Da konnte man ein Haus reinsetzen. Ne? Hinterher, so 44, da vielen Bomben, das haben noch so tief wie hier dieser Ofen. Die verwahren die nicht mehr, die waren mehr auf Splitterwirkung aus. Eine von diesen Splitterbomben war auf den Schulhof gefallen, hier in Märten. Da waren also alle Klassenräume nicht mehr zu benutzen. Alles war durchsiebt von Splittern. Die Wände, die Schränke, alles war richtig zerfetzt von den Splittern der Bombe. Und unten an der Klosterstraße, da stand der Maasdorfer Hof. Da steht heute nur noch das Wohnhaus von. Sehr schönes Fachwerkhaus, kennen Sie vielleicht. Ja. Oberhalb vom Kloster. Auf die Ecke war eine Bombe gefallen, eine richtige auch, also mit einem richtigen großen Trichter. Und da kam die Gosse, also das Wasser aus der Gosse, und in 2 Tagen war das voll, da der Trichter, und dann drauf gerudert. Also aus diesem, für uns war das ja auch nicht nur Schrecken, nur ein bisschen interessant. Ich war noch zu jung, um zu begreifen, halt, jedes Jahr eigentlich um Leben und Tod. Ne?
Studio Märten. Yes,
wie alt waren Sie damals und wie alt sind Sie heute?
Ich war 10 und heute bin ich 62. Mhm.
Tja. Ja, dann haben Sie ja schon einiges erlebt hier. Märten, Rösberg, die Kante, was sich alles so damals sich im Krieg abgespielt hat. Und Sie haben eben mal erzählt, hier in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, haben Sie dann auch Schutz gesucht, nicht? Mit der ganzen Familie, mit allen Nachbarn, mit vielen Nachbarn, wie war das? Vielleicht können Sie es nochmal so ein bisschen genauer erzählen, wie es dann hier so abgelaufen ist. Hier sitzen wir jetzt natürlich ganz gemütlich an so einem warmen Ofen. Es war ja damals vielleicht ein bisschen anders, die Situation.
Ja, es war also so, das von 1941 ist noch so frisch im Gedächtnis, weil es eigentlich das erste Mal war, dass hier Bomben fielen. Oder überhaupt, dass wir vom Krieg überhaupt das erste Mal etwas gespürt haben. Kein Mensch war auf sowas ja vorbereitet. Hier in dem Raum, da lag also diese Ecke voll mit Futter rüben. Hier an der Wand hier standen die Briketts, so etwa wie jetzt noch. Da stand alles voll Blumenkästen. Mein Vater hatte sehr viele Blumen in großen Kästen, die draußen dann im Sommer standen und im Winter hier überwinterten. Es war nichts abgestützt, nichts. Das Stroh lag wohl oben in der Scheune. Ja, und es gab keine Alarm, keine Sirenen, nichts. Nur in Rösbach, da war eine Sirene, die wurde mit Hand gedreht. Und diese Sirene hat meine Mutter gehört. Dann ist sie aufgestanden, im Nachthemd zu den Nachbarn gelaufen. Die ist kaum noch bisher gekommen, da ging der andere schon los. Die Nachbarn dann alle hier in den Keller rein, die lagen auf den Rüben, die waren auf den Briketts. So viel Raum ist ja hier auch nicht. Aber es waren also an die über 20 Personen hier drin. Und nach dem Angriff ist dann hier Holz geholt worden, abgestützt worden, auch rundherum Stroh hier vor diese Tür, meinetwegen, und auch draußen hier vor den Kellerschacht Stroh. Das war natürlich alles ein Behelf, ne? Und wir haben Schweine gehabt, aber man kann sagen, so nach dem Angriff auf Bonn 1944, da hat sich eigentlich keiner mehr hier in den Keller richtig traut. Und deswegen ist der Bunker gebaut worden. Mhm.
Haben Sie denn eine Ahnung, warum ausgerechnet hier so die Angriffe gekommen sind? Hier ist ja keine Industrie oder was war denn hier?
Ja, also ich habe das Gefühl, dieser erste Angriff, der hat den Soldaten, den Truppen, die hier im Dorf lehen, in erster Linie gegolten, nicht hier die Zivilbevölkerung, denn da war ja eigentlich nichts bei zu gewinnen. Später sind dann Bomben gefallen, deswegen, vielleicht aus Versehen, ein richtiger Angriff wie 1941 so konzentriert auf das Dorf. Es hat also nicht mehr stattgefunden. Es sind hier und da sind nochmal Bomben gefallen. 1944, so um die Zeit, wie Bonn da bombardiert worden ist, so massiv. Da sind auch hier nochmal Bombenteppiche gefallen nach Gardau vor allem rein. Ne? Dieser Angriff, der Angriff selbst, sollte eigentlich hier der UK, im früheren Hermann Göringberg, die haben Flugbenzin hergestellt. Aber die waren natürlich so massiv verteidigt mit Flaggen und so weiter.
Ne? Also das ist dann in Wesseling, ne? Aber das ist ja nicht so weit von hier, ja. Ja. Mhm. Ja, wie ging es denn dann so weiter, wo wir jetzt gerade einmal so dran sind, wo Sie so bildhaft erzählen, wie es damals war?
Ja, wie ging es weiter? Zum Glück ging es ja schnell weiter. Ne? Im März, ich glaube am 5. März, haben wir hier im Keller gesessen. Die Allerie hörte man schon dann hier bei La Suisse darüber. Und am 5. März, glaube ich, so gehen in den Morgenstunden, alles lag hier und schlief. Ne? Da kam Flora auf einmal die Tür dann hier auf und dann stand dann so ein Army da mit Maschinengewehrjochten um, ne? Maschinenpistolen in der Hand, Eierhandgranaten. Der fragte nur, deutsche Soldaten? Nichts, ne? Kein Deutsch. Hitlerjugend? Naja, auch nichts Hitlerjugend. Sie können schlafen, sagt er. Ja. Kein Mensch, der hat sich ja getraut, aus dem Loch rauszugehen. Ja, und hinterher ist dann, mein Vater ist mal draußen gewesen. Und wir hatten die Tür, hatten so gegen die Treten, was weiß ich, in die Haustür. Die war also auf, das Schloss war kaputt, aber im Haus selbst war also nichts. Und eigentlich war damit für uns der Krieg aus. Am nächsten Abend haben wir hier schon zugesehen, wie die noch von Hemmerich mit Leuchtmunition, die Amerikaner schon runterschossen nach Sechtem. In Sechtem war ja eine Flakbatterie und da waren, glaube ich, ein oder zwei Geschütze von da geblieben und sie haben sich noch ein kleines Feuergefecht geliefert. Wir haben zum Beispiel, hatten ja schöne Aussicht, es war kein Haus davor. Und zu der Zeit hatte ich schon ein Fahnenglas, allerdings, das gehörte nicht mir, aber egal. Da waren also zu sehen, dass über die Brücke am Märchner Bahnhof, nicht über die Brücke, am Märchner Bahnhof vorbei und hinten über die Brücke, über die KBE-Brücke, dass da Panzer vorfuhren Richtung Sechtem. Und dann kam von Sechtem Feuer, dann haben die abgedreht, die Panzer. sind zurückgefahren. Und dann hat das 10 Minuten gedauert und dann waren 10 Bomber da, die haben dann 6 bombardiert. So in der Form ging das. Die haben also ihre Leute geschont, wo sie konnten. Die haben jedes Widerstandsnest, so wie wir das von hier aus sehen konnten, zuerst mit Bomben ausgeräuchert. Was dann nun da im Einzelnen, das hat dann auch nur noch ganz wenige Tage gedauert. Da waren die ja schon Remaren über die Brücke und damit war der Krieg hier, also auf der westlichen Seite, ja eigentlich aus. Denn Widerstand, großer Widerstand. Nun, zum Krieg, der lässt ja allerlei zurück. Meinetwegen, die sprengt die Schütze und was hier vor allem viel herumlag, das war Stangenpulver. Das war etwa so lang, so 50, 60 Zentimeter lang. Und die bündelt 50, 60 von diesen Stangen. Und wenn man die jetzt das mit dem Streichholz, da habt das eine schöne Stichflamme und einen Knall. Und im Übrigen war das dann harmlos, weil man nicht zu nah daran war. mein Onkel hier von nebenan, der wollte das Zeug mal brauchen, um seine Kartoffelstrünke zu verbrennen, oder seine Rosenkohlstrünke zu verbrennen. Die waren also schön trocken auf dem Feld, hatte dann die aufgehäuft, hat das Stangenpulver da runtergeschoben, dann angezündet, hat das so ein paar Sekunden gedauert, da flogen die Strünke wieder alle übers Feld. Ne? Wupp, war alles weg.
Tja. Ja, dann haben Sie einiges erlebt. Ja, jetzt sitzt man hier in diesem Keller, wie gesagt. Könnten Sie sich vorstellen, wenn wieder so, sagen wir mal, ein konventioneller Krieg stattfinden würde? Wäre man hier so einigermaßen geschützt, so wie damals, oder?
Wissen Sie, also ich habe auch damals immer Zweifel gehabt, wenn da eine Bombe drauf fällt, das, nee, kann das nicht aushalten. Dafür ist sowas hier ja nicht konstruiert hier. Da sind zwar ein paar Eisendreher drin, die waren auch unterstützt mit Holz, aber wissen Sie, ich habe das Haus gesehen da, oberhalb, das vierte Haus, was den Bombenfalltreff gekriegt hat. Ein stabiles Steinhaus war. Das war bis unten, war das umgestürzt, von unten nach oben. Nein, da gibt es also keine Chance. Wenn Sie da direkt getroffen werden, auch hier in diesem Raum, ich glaube, das geht durch den Boden noch durch. Und von da aus wird alles hochgehoben.
Ja. Gut, erstmal schönen Dank, Herr Schumacher.
Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Ja, auch in der letzten halben Stunde am Mikrofon Otto Ganser im Vorgebirgsstudio. Weiter geht's mit Franz Schumacher aus Walberberg, der über Kriegserlebnisse hier im Vorgebirge berichtet.
Also in Walberberg ist ein Haus, hat einen Treffer gekriegt. Die Leute waren auch im Keller. Und ein in der Mitte, zwischen, da hat die Frau gesessen mit 2 Kindern. Und hier auf der Seite der Mann mit einem Kind. Und dazwischen ist die Decke eingestürzt. Sie war jetzt verschüttet. Er hat auf seiner Seite das Kellerloch und ist also durch das Kellerloch mit der Tochter rausgekommen. Die Wasserleitung, die im Keller war, ist gerissen. Und die Frau ist praktisch mit den 2 anderen Kindern da ertrunken. Wenn man Glück hat, sehen sie dann. Kann man vielleicht sowas überstehen? Wenn man Pech hat, ist es alles umsonst. Ne? Da nützt kein Keller etwas. Nein, auch diese Bombentrichter, die zu Anfang die Bomben, die geworfen hatten, die hatten eine ungeheure Detonationswucht. Im Vergleich zu den, wie ich schon sagte, Ende des Krieges, einfach leichten Splitterbomben. Ich habe da drüben im Garten so einen Splittergraben gemacht, also so einen winkelförmigen Graben, der vielleicht auf jeder Seite so 2 Meter, also jede Seite 2 Meter lang, Bretter drüber, Und die Erde, die aussuchen wir oben drauf. Und sowas haben unsere Kinder ja immer gebaut, ne? Später. Da habe ich also drin gesessen, und wenn Luftangriff war. Und 1944 war noch mal so etwas hier. Habe ich eben auch schon gesagt. Abgewehrt von der UK, haben die ihre Bomben dann hier abgelassen. Weg, ne? Sie kamen wahrscheinlich durch das Sperrfeuer nicht durch. Oder vielleicht war die Sicht zu schlecht. Da fiel mir so 40 Meter hinter mir eine Bombe, dicht hinter ein Haus, gegen einen Baum, gegen einen Birnbaum. Ne? Der Birnbaum ist umgekippt. Die Dachziegel auf der Seite sind auch weggeflogen, aber sonst nichts. Da war also sonst nichts mehr. Ne? Da war eigentlich nicht mehr die Wucht drin wie zu Anfang des Krieges. Mehr, wie gesagt, auf Splitterwirkung, auf vielleicht auf aufgelegt, auch auf Leute zu verletzen und sowas. Ne? I'm so in love
with you. Ja, jetzt kommt auch noch der Sohn vom Franz Schumacher, der Stefan, zu Wort, der auch über einige Sachen, zumindest nach dem Krieg, erzählt.
Ja, ich möchte einfach mal dran anschließen, was sich also so ungefähr 40 Jahre später abgespielt hat. Mhm. 1985 haben wir hier in Merten auf dem elterlichen Grundstück gebaut. Und im Rahmen der Aushubarbeiten kamen unter anderem zwei Brandbomben zutage. Ich war natürlich fasziniert von diesen Dingern und habe die dann noch mit der Schippe sauber gemacht. Und man sah also vorne noch die Phosphorstangen und hinten dann so Art wie ein Stoppschild aussieht, so ein längerer Zylinder. Hab das Ding dann eingepackt und mit zur Arbeit genommen, weil ich das meinem Kollegen mal zeigen wollte, der aus Köln kam und seinerzeit die Bombenangriffe in Köln miterlebt hatte. Komm morgens ins Büro, nimm so ein Endstück von der Brandbombe, stell dem auf den Schreibtisch und sag, guck mal, das haben wir bei den Aushubarbeiten gefunden, ist sowas in Köln auch gefallen. Der wurde also von einer Sekunde auf die andere schreckensbleich und ich sag noch, Friedrich, nur beruhig, da passiert nichts, die lagen 40 Jahre in der Erde und das Phosphor habe ich vorne schön säuberlich mit der Schippe abgeklopft. Da sagte der, nee, Junge, das ist nicht der Phosphor, das ist der Sprengsatz. Ich sage, was denn für ein Sprengsatz? Ne? Ich sage, mein Vater hat mir nur gesagt, viele, die Brandbombe, die waren zum Teil hier auch ins Haus gefallen, in der Scheune, bei meinem Opa waren also etliche Ziegen und so was verbrannt. Da sagte er, nee, nach 42 oder 43 hatten die Engländer Brandbomben derart konzipiert, dass die zunächst ins Haus fiel, das Phosphor verteilte sich und nach drei oder fünf Minuten zündete ein Sprengsatz unten nach, der also Dachpfannen und alles auseinanderriss, sodass das ganze Sauerstoff bekam. Ja, und just so ein Ding hatte ich dem auf den Schreibtisch gestellt und das war scharf. Jetzt saß er mal da, ja, ich sag mal, wir müssen mal einen Kampfräumungsdienst oder was holen. Das war also in Bad Godesberg im Rathaus und da noch eine öffentliche Behörde hat die Stadt reingeschleppt. Ich wusste mir also gar nicht mehr zu helfen. Und dann sagt er, wenn du also jetzt die Kampfräumungsmittelbehörde da anrufst, das kostet ein Schweinegeld. Also habe ich letzten Endes die Handtücher im Büro zusammengesucht, habe die nass gemacht und habe das Ding dann da eingewickelt und bin also, ich glaube, in all den Jahren noch nie so langsam und vorsichtig von Bad Godesberg zurückgefahren. Und das haben wir dann zu guter Letzt mit ins Hausfundament eingegossen und ich denke, da sind sie auch gut aufgehoben.
Das ist ja eine aufregende Geschichte. In welchem Jahr war das?
85.
Ah, naja. Gut, ja, danke. Jetzt wieder Herr Schumacher Senior, der erzählt noch ein bisschen aus den damaligen Zeiten.
Ja, mein Sohn hat gerade von der Brandbombe etwas erzählt. Also ich komme auf 41 wieder zurück. Der Angriff damals, der hat 2,5 Stunden gedauert. Und hier für die Dörfer hierum, die betroffen waren, Drösberg, Merten, Malberg, ist das ja eine lange Zeit, also eine Ewigkeit, wenn das inständig, dieses Surren der Bomben, bevor die dann detonierten, Und als es dann endlich vorüber war, es war wieder ruhig, dann nahm mein Vater mich mit raus. Wir haben ja hier eine schöne Aussicht, heute nicht mehr so wie damals. Und dann waren also hier dieser Hang, meine Wehen, da zu dem Weidenbachweg hin. Das sah da aus wie alle Heiligen auf dem Friedhof. All diese Brandbomben, die da in den Boden gefallen waren und jetzt für sich dahin brannten, bis sie leer waren. Eine neben der anderen, so wie Gräbereien. Ne? Unheimlich Material haben die abgeworfen für, ja, wahrscheinlich um eben diese Truppen, die hier, das Militär, was hier lag, empfindlich zu treffen. Ja, und das mit den, später haben wir das dann 1944 nochmal erlebt. Das sind also Brandbomben hier, meinetwegen in das Stroh gefallen, hier vor der Tür. Und hier saßen die Leute hier drin. Ne? Jetzt brannte das Stroh da hier. Und hier draußen brannte das Stroh. Und eine von den Brandbomben war hier über dem Viehstall durchs Dach geschlagen, auf die Mauer, dann da abgeglitten. Durch die Betondecke in den Stall. Und da lag zum Glück nasses Stroh. Mein Vater wollte an dem Morgen misten, ist aber ja nicht mehr dazu gekommen. Da hat auch dieses nasse Stroh gebrannt. Meine Kaninchen, die ich hatte, die mussten zum großen Teil geschlachtet werden. Und Ziegen mussten geschlachtet werden, die von dem Zeug da, von dem Phosphor verbrannt war. Die Leute sind dann, mein Onkel, wo ich eben von sprach, mit dem Stangenpulver, der hat sich also hier rausgewacht, hat dann, überall standen so Tüten mit Sand, musste man haben, ne? Und Feuerpatschen, sowas. Hat dann so Säcke genommen, Tüten genommen mit Sand und hat die auf die Brandbombe draufgeworfen. Und dann sind die Leute geflohen hier aus dem Keller und haben dann versucht, da drüben in der Straße war auch ein Bunker, da reinzukommen. Ne? Die haben die da nicht reingelassen. Also wahrscheinlich war kein Platz da. Ich weiß es nicht. Und das war dann auch mit, unter anderem mit ein Anlass, den Bunker da zu bauen.
Ja, das war's aus dem Vorgebirgsstudio, eine Sendung zum Nachdenken sicherlich, wenn man das gehört hat, was Franz Schumacher und auch sein Sohn erzählt hat. Und wir dürfen uns verabschieden. Otto Ganser war am Mikrofon und Andrea Marx hat die Musik zusammengestellt. Und wir alle sagen Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.